und herzlich willkommen zum Podcast Gewaltfreie Kindheit. Ich bin Verena Ohm, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und hier im Podcast geht es darum, wie du die Theorie der gewaltfreien Kommunikation im Alltag mit Kindern ganz praktisch umsetzen kannst. Ich möchte dir viele Impulse und konkrete Ideen mitgeben, wie du gerade auch in herausfordernden Situationen immer noch gewaltfrei bleiben kannst. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe noch eine ganze Reihe von Themen auf meinem Zettel, die aus dem Urlaub stammen, und gleichzeitig bin ich immer offen auch für spontane Sachen. Ich bin ja gerade mitten in meinem Klarheitsworkshop Medien, da arbeite ich mit einer Gruppe von 12 Menschen daran, mehr Klarheit zu gewinnen über den Umgang mit Medien, den eigenen Umgang und den Umgang der Kids, und vielleicht schaffen wir es auch am Ende dieser dreiteiligen Workshop-Serie zu einer Art Fahrplan zu kommen, wie die Eltern und auch die Kinder sich ein Stück weit annähern können, wenn sie unterschiedliche Interessen haben. Und was ich ziemlich sicher bin, was wir erreichen werden, ist mehr Gelassenheit und mehr Klarheit im Umgang mit diesem ganzen Thema. Aus dieser Workshop-Serie heraus ist beim letzten Workshop entstanden die Frage, wie komme ich denn mit meinem Kind in Verbindung? Hintergrund ist, dass ich glaube, egal welche Konflikte wir haben, ob es jetzt um Medien geht oder um Haushalt oder Geschwisterstreit oder keine Lust auf Kita, keine Lust auf Schule, Essensverweigerung. Also es gibt ja unendlich viele Themen im Alltag, die uns herausfordern. Und ich glaube, ich bin zutiefst überzeugt, dass wir jede Herausforderung im Alltag mit Kindern meistern können, und zwar gewaltfrei meistern können, wenn wir mit den Kindern in Verbindung sind. Jetzt nach 14 Jahren Elternschaft bin ich mehr denn je überzeugt, wenn Verbindung vorhanden ist, wenn wir mit unseren Kids verbunden sind, dann kann uns so leicht nichts erschüttern. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir treten ja nun bei uns allmählich in das Teenie-Alter ein. Ich habe schon oft gelesen und auch verstanden, aber noch nicht am eigenen Leib erfahren, wie es ist, ältere Kinder zu haben. Und irgendjemand sehr Schlaues hat in irgendeinem sehr schlauen Buch geschrieben, mit 10, 11, 12 ist das mit dem Erziehen vorbei. Ab da hast du im Prinzip kaum noch Möglichkeiten, ja, so Einfluss zu nehmen auf dein Kind, dass es noch sich verändert, sich wandelt, den Weg geht, den du möchtest. Also es ist ja sowieso schon hochgradig manipulativ, ne? Wenn ich denke, ich möchte, dass mein Kind einen bestimmten Weg geht. Aber wir Eltern haben ja nun mal Vorstellungen, was richtig ist und was nicht richtig ist, wie man sich in Gesellschaft zu bewegen hat, wie man im Leben erfolgreich ist. Wir lesen und hören überall, es braucht Resilienz, es braucht Stressresistenz, es braucht Offenheit, es braucht Toleranz, es braucht Selbstwert. Ja, und wir Eltern versuchen alles, um unsere Kinder irgendwie in diese Richtung zu schieben, zu drängen, zu drücken, zu ziehen. Wenn ich ehrlich bin, wer macht sich davon frei? Bitte Hände hoch. Ja, ich glaube, dass alle Eltern irgendwie Vorstellungen davon haben, was für ihr Kind gut ist. Und dann kommen diese Irrungen und Wirrungen. Und mit zunehmendem Alter verlieren wir Einflussmöglichkeiten. Da wird die Peer Group immer wichtiger, die Kumpels werden immer wichtiger, die Clique wird immer wichtiger. Und wir verlieren an Einfluss, meinen wir zumindest. Und ich sage, das, worauf wir dann noch zählen können, und vielleicht ist das das Einzige, worauf wir zählen können, ist unsere Beziehung zu unserem Nachwuchs. Die Qualität der Verbindung. Und mein Leitsatz, wir Erwachsenen sind zu 100% verantwortlich für die Qualität der Beziehung zu unseren Kindern. Nicht die Kinder sind verantwortlich für die Beziehung zu uns, zumindest nicht, solange sie nicht volljährig sind. Wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder, wenn es soweit ist. Und unsere Kids volljährig sind. So, lange Rede, kurzer Sinn, lange Vorrede. Es kam in dem Workshop die Frage auf, Verena, wie mache ich das denn? Wie komme ich mit meinen Kindern in der Verbindung? Wie macht ihr das denn? Und ich habe mir mal Notizen gemacht, was ich denke, was hilfreich ist, um in Verbindung zu kommen. Und habe so 10 Punkte aufgelistet, die meines Erachtens nach für alle Familien gute Richtschnur sind, gute Tools sind, um Verbindung herzustellen. Und ich habe dann aber auch nochmal geguckt, wie machen wir es denn hier zu Hause konkret? Also die ersten 10 Punkte sind ein bisschen abstrakter, ein bisschen globaler. Und dann gebe ich aber auch gerne mal Einblick in unser ganz konkretes Alltagsleben hier bei uns. Und habe da 11 Dinge identifiziert, die wir wirklich ziemlich regelmäßig mit unseren Kindern machen oder gemacht haben. Ich habe bewusst jetzt auch mal Beispiele genommen aus der früheren Kindheit unserer Kinder, also als sie noch so 5, 4, 5, 6, 7 waren, weil ich weiß, dass ganz viele hier zuhören, die noch nicht so ältere Kinder haben. Wir haben auch hier HörerInnen, die schon deutlich ältere Kinder haben, aber genau, ich versuche aus allen, ich habe in unserer Vergangenheit ein bisschen gewühlt und ich habe aus allen Altersklassen mal so ein bisschen was zusammengetragen. Und vielleicht sollte ich vorneweg nochmal kurz, bei dem Wort kurz muss ich immer stocken, ich erkläre nie kurz, nochmal erklären, was ich unter Verbindung meine. Schwer zu erklären, was ich damit meine. Wir fühlen das. Also ich fühle es, wenn ich mit meinen Kindern verbunden bin. Das ist so eine, wie so ein Band, das sich zwischen uns flechtet. Wir sind miteinander in Kontakt, wir sind in Austausch, wir fühlen uns warm miteinander. Wir sind voll aufeinander eingestimmt. Wir sind mit unserer Aufmerksamkeit beim anderen. Wir fühlen den anderen, wir können spüren. Wir spüren uns aber auch selbst. Also eine Voraussetzung für Verbindung zu meinem Gegenüber ist, dass ich auch mit mir selbst verbunden bin. Ich kann zum Beispiel ganz schlecht verbunden sein mit meinen Kindern, wenn ich ungeduldig bin und eigentlich mit meinen Gedanken ganz woanders. So, also irgendwie so ein, wir sind voll miteinander und keinen zieht es gerade woanders hin. Das ist, wenn ich mich verbunden fühle. Und das ist dieser Zustand, in dem ich denke, dass Konflikte gut gelöst werden können. Und immer auf Augenhöhe. Genau. Das ist so meine Definition von Verbundenheit. Es ist eher ein Gefühl, das beide in dem Moment haben. Es ist nie einseitig. Ich kann mich schlecht mit jemandem verbunden fühlen, der sich nicht mit mir verbunden fühlt. Und das erfordert nicht unbedingt Blickkontakt. Das erfordert auch nicht unbedingt, dass wir uns sehen. Das erfordert noch nicht mal, dass wir gerade in Kontakt miteinander sind. Ich kann mich auch mit einer Freundin verbunden fühlen, die ganz weit weg ist und die ich gerade nicht sehe und nicht höre, aber in Gedanken bin ich in ihrer Welt und ich vertraue darauf, dass sie das auch ist. Also, dass sie das auch kennt, mit mir verbunden zu sein. Diese Art von Verbindung gibt es auch. So, also, was sind meine 10 globaleren Dinge, mit denen ich denke, dass wir Verbindungen herstellen können? Ich fange mal mit dem ersten an. Ganz klassisch, hast du bestimmt auch oft schon gehört, spielen. Ich glaube, dass es eine total kindgerechte Methode ist, über das Spielen in Verbindung zu kommen. Und damit meine ich alle Art von Spiel, die für beide Seiten gerade angenehm ist. Also, wir haben in der Vergangenheit viel Lego gebaut. Wir haben Murmelbahn gebaut, wir haben Duplo, Lego Duplo gespielt, wir haben Playmobil gespielt, wir haben Brettspiele und Gesellschaftsspiele gespielt, wir haben Hüpfekästchen gemalt, das war auch ein Spiel. Wir spielen Badminton, wir spielen Kicker, wir spielen Wortspiele, wir spielen Reisespiele. Also alles, was irgendwie so dieses spielerische, freudvolle, kreative Miteinander nach bestimmten Regeln etwas tun, mit Spaß und Freude an der Sache und freiwillig, kein Muss, kein Druck dahinter, ist einfach, wir haben jetzt Lust, also etwas, was wir aus Lust machen, was keine Absicht, kein Ziel hat, außer miteinander zu spielen. Das ist für mich Spielen und über Spielen und das Spielerische habe ich unendlich viele Herausforderungen bewältigt. Ich habe Übergänge damit gemeistert. Eine Kollegin, Denise Pircher, die ist Expertin für hochsensible Kinder, die hat auf Instagram mal ein ganz wunderbares Video gepostet von sich, wie sie sich einen Feuerwehrhelm aufsetzt und das Auto des Kindes, das den Feuerwehreinsatz fährt, morgens aus dem Bett raus ins Bad und dann raus Richtung Kita und wie sie wirklich da ja den Feuerwehrmann gespielt hat und das Auto durch die Gegend fuhr, das Kind auch, tatütata, wir müssen los, Einsatz. Oh, es war so herzerwärmend und es war so freudvoll und so spielerisch und ja, so kann man Übergänge ganz wunderbar gestalten. Man kann auch mit Kuscheltieren spielen, mit Puppen spielen, mit Autos spielen, mit Bauklötzen spielen, also was einem gefällt. Ich puzzle zum Beispiel sehr gerne, meine Kinder auch. Ich spiele nicht gerne Rollenspiele, das wissen meine Kids, deswegen sind Rollenspiele für uns eher nicht die Spiele, die wir spielen. Mein Sohn spielt unglaublich gerne mit mir Brettspiele und Gesellschaftsspiele. Ja, das ist Spielen für mich. Und Spielen ist, glaube ich, der Nummer eins Weg, um mit Kindern in Verbindung zu sein. Und das waren jetzt alles drinnen Spiele, draußen gibt es natürlich auch, ne? Der Spielplatz, am Bach spielen, im Wald spielen, Tipi bauen, ja, sowas. Das verstehe ich unter Spielen. Dann eine spezielle Art des Spiels. Funktioniert auch manchmal echt gut, funktioniert im Sinne von, das einzige Ziel ist Verbindung, ist in die Fantasiewelt oder in magische Welten zu gehen. Es gibt Phasen im Leben unserer Kinder, und zwar nicht nur das magische Alter, sondern auch später. Meine jetzt 14-jährige Tochter liest viele Bücher und manchmal tauchen wir gemeinsam ab in diese Fantasiewelt der Bücher und stellen uns vor, wir wären eine Person in diesem Buch. Ich bin ja super begeistert von Alea Aquarius und wir stellen uns manchmal vor, wie wäre es, wenn wir jetzt in der Haut von Lennox stecken würden oder jetzt in der Haut von einer anderen Figur in diesem Roman, und dann versuchen wir die Welt durch diese Brille zu sehen und so vertreiben wir uns zum Beispiel Langeweile, so kommen wir aus schlechter Wochenendstimmung oder Regenwetter raus, und das Ziel ist da gar nicht Verbindung, sondern mehr Zeitvertreib, aber ich merke, dass wenn wir abends dann darüber nochmal sprechen und wie der Tag so war, dann ist das immer hängen geblieben. Also Dinge, an die man sich erinnert. Diese Momente, in denen wir verbunden sind, sind auch immer Momente, die wir erinnern als etwas sehr Angenehmes und Schönes. Und magische Welt heißt auch, dass ich in eine Traumfigur schlüpfe und mein Kind einlade, in meine Fantasiewelt zu gehen. Oder halt auch andersrum. Ganz, ganz wichtig finde ich, dass auch wir Erwachsene, auch wenn wir vielleicht manchmal mit unserem Kopf dagegen arbeiten und es gar nicht so unsere Art ist, mal in die Welt der Kinder zu schlüpfen. Und ich meine damit nicht Rollenspiel, sondern ich meine in Gedanken, also diesen Faden, den unsere Kinder manchmal spinnen, weiter zu spinnen, mitzuspinnen, sich darauf einzulassen. Ich glaube, dass der Schlüssel da ist, dass sich darauf einlassen können, in diese Welt zu gehen und die eigene Realität, die Vernunft mal auszuschalten. Das mag für einige von euch jetzt total selbstverständlich sein, easy going. Für mich ist das echt harte Arbeit. Also ich bin so kopfgesteuert und so ein Vernunftsmensch und so rational unterwegs, dass es mir ganz schwer fällt, in diese Fantasiewelten, in diese kreativen, magischen Welten einzutauchen. Als Kind konnte ich das total gut. Ich habe immer fünf Freunde gespielt und am Bach mir die tollsten Sachen überlegt, wer ich jetzt bin und was ich jetzt mache. Und ich habe immer in einer Fantasiewelt gelebt. Aber als Erwachsene kann ich da ganz schwer mich drauf einlassen. Also für mich ist das alles andere als selbstverständlich. Und gleichzeitig merke ich, wenn ich es tue, dann sind das auch magische Momente mit meinen Kindern. So, dann als dritten Punkt, Zeit miteinander und gern auch nebeneinander her. Also Zeit miteinander verbringen ist noch kein Garant für Verbindung. Und manchmal können wir nicht mit den Kindern was zusammen machen. Also mit den Kindern was zusammen machen ist auch schön, kann auch Verbindung fördern, aber ich möchte auf den Punkt hinaus, dass es auch total verbindend sein kann, abends zusammen auf der Couch zu sitzen und jeder liest in seinem Buch. Man redet nicht miteinander, aber alle sind irgendwie miteinander zusammen. Jeder macht so, und meistens sind es ähnliche Dinge. Und wir fühlen uns verbunden, einfach in dieser Ich dachte gerade an Weihnachtszeit. In der Weihnachtszeit haben wir das ganz oft. Das ist so ein Runterkommen. Und da könnte ja jeder sich in sein Zimmer verkriechen, aber das machen wir nicht, sondern wir sind dann alle irgendwie am Kamin, auf der Couch, auf dem Sessel, auf dem Teppich. Und jeder geht zu so seinen Aktivitäten nach und irgendwie sind wir trotzdem alle miteinander zusammen verbunden halt. Oder zusammen nachmittags am Tisch sitzen, am Esstisch sitzen und jeder trinkt einen Kakao und macht nebenher irgendwas. Ich mache mir gerne Pläne und Notizen nachmittags. Meine Tochter liest gerne, mein Sohn, der liest mittlerweile auch, aber der hat auch tatsächlich auch mal einfach am Handy gedaddelt. Und trotzdem, wir saßen alle zusammen und als ich hinterher gefragt habe, alle haben sich irgendwie wohlgefühlt, keiner wollte aufstehen und gehen, weil es gerade so schön zusammen war. Also dieses Malen und Basteln ist auch sowas. Wir müssen nicht an einem Bild malen. Wir müssen auch nicht alle das Gleiche malen. Wir müssen auch nicht mal auf die gleiche Art und Weise malen. Aber zusammen am Tisch zu sitzen und jeder malt etwas oder jeder bastelt, macht irgendetwas mit den Fingern, irgendetwas Kreatives, das kann super verbindend sein. Ja. Als Viertes, mal gerade meinen Überblick nicht verlieren hier, habe ich hier stehen auf meinem Spickzettel Teilhabe und Teilnahme. Unser Kind lädt uns manchmal ein, an dem teilzuhaben, was es macht, mitzumachen. Mama, mach mit. Und oft haben wir andere Sachen zu tun. Das Kind spielt irgendwie mit, weiß ich nicht, als unsere Kinder kleiner waren, mit Töpfen und Kochlöffeln. Mama mitmachen, Mama mitmachen. Und wollte dann, dass ich mich dazusetze. Und ganz oft habe ich diese Gelegenheit nicht ergriffen und habe gesagt, das ist toll, dass du da spielst. Du bist doch hier bei mir in der Küche. Ich koche jetzt gerade oder ich spüle gerade. Und die wenigen Male, wo ich gesagt habe, ich lasse jetzt alles stehen und liegen, oder meistens habe ich gesagt, ich bin fertig, deswegen kann ich das jetzt machen. Ui, habe ich ein schlechtes Gewissen. Nee, Bedauern ist das. Bedauern über verpasste Gelegenheiten. Ja. Jedenfalls ist dieses Mama mach mit oder Papa mach mit so eine tolle Einladung in Verbindung zu gehen, wenn das Kind uns doch schon in seine Welt einlädt. Und da das Kind die Führung übernehmen zu lassen, was soll ich machen? Soll ich hier mit dem Kochlöffel auf den Topfdeckel schlagen? Soll ich mit den Duplo-Männchen hinter dem Auto herlaufen? Soll ich hier Murmelbahn zum Beispiel? Meine Kinder bauen Murmelbahn. Von Mama, kannst du mitmachen? Nein, ich will noch die Wäsche machen. Ja, klar, mache ich mit. Setze mich dann dazu. Und statt einfach vor mich hinzuwerkeln, kann ich auch fragen: Ich habe hier einen Stein, wo soll ich den hin tun? Wie stellt ihr euch das vor? Erzählt mal, was soll ich machen? Das Kind so ein bisschen in Führung gehen lassen. In solchen Momenten fühle ich mich mit meinen Kindern immer total verbunden. Wenn die mir sagen, wo es lang geht, wie sie sich's vorstellen und ich dann einfach mal das mache, was sie tun, da wiederholt sich das wieder, dieses mal Kopf ausschalten und in die Welt des Kindes eintauchen bei irgendeiner Aktivität. Matschküche draußen, wir haben einen Garten und unsere Tochter sammelt immer irgendwelche Gefäße und matscht dann mit Wasser und Sand und Erde und Kräutern und abgepflückten Blättern und Stöckchen und toten Tieren. Und jetzt ist Herbst, jetzt sind es die Eicheln und die Bucheckern und was sie da auch alles verarbeitet. Und sie fragt dann, Mama, möchtest du eine Schokosuppe? Und die Schokosuppe besteht dann irgendwie aus Kompost, Erde und altem Wasser. In dem Moment voll da zu sein und daran teilzuhaben und sich darauf einzulassen, das schafft Verbindung. Genau. Ja, dann recht ähnlich, uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Und zuhören. Also, wenn unser Kind anfängt, uns etwas zu erzählen, dann ist Verbindung schwer möglich, wenn wir nebenher Radio hören oder ein Buch lesen oder das Handy in der Hand haben. Also irgendetwas machen, was unseren Kopf beschäftigt. Wenn es nur etwas ist, was unsere Hände beschäftigt, Wäsche aufhängen, Apfel schälen, malen, dann würde ich sagen, ist vielleicht leichter, aber am allerbesten funktioniert das Zuhören und das uneingeschränkt präsent sein, wenn wir gar nicht abgelenkt sind. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit Blickkontakt halten müssen. Manche Kinder mögen nicht gerne erzählen, wenn man sie direkt anguckt und sind dann eher verschüchtert. Deswegen ist es manchmal ganz hilfreich, nebenher was anderes zu machen oder woanders hinzugucken. Häkeln und stricken, also so Handarbeiten, so monotone Handarbeiten. Ich erinnere mich auch, dass ich mit meiner Mutter und auch mit meiner Oma ganz oft zusammengesessen habe und ich habe erzählt und die haben gehäkelt oder gestrickt. Stundenlang. Und das war ganz toll, da war so eine innige Verbundenheit. Und die andere Person, ich wusste, die ist die ganze Zeit bei mir, weil sie nicht abgelenkt ist. Also alles, was ablenkt, ist irgendwie schwierig. Und ohne Ablenkung, voll präsent sein, gern mit Blickkontakt, aber muss gar nicht sein. Das habe ich als sehr verbindungsfördernd erlebt. Ja. Also überhaupt die Qualität des Zuhörens, das kann man auch gut trainieren, ne? Ja, dann andersrum habe ich hier stehen, ist es auch verbindungsfördernd, wenn wir unseren Kindern von uns erzählen. Also wenn die Kids aus der Schule kommen, die meisten Menschen fragen ihre Kinder, hey, wie war es in der Schule, geht es dir gut, was hast du gelernt, hast du Freunde getroffen, wie war das heute für dich? Ich finde es auch total bereichernd, und das bestätigen meine Kinder auch, von mir zu erzählen, hey, was habe ich denn heute gemacht? Ich war heute beim Bauern und ich habe gesehen, die haben 3 neue Kälbchen und ich habe mir die alle angeguckt, das war voll schön. Oder ich habe heute in der Kita einen Workshop gehalten und da war eine Teilnehmerin, die hat ganz viele Fragen gestellt und eine Frage, da wusste ich erst überhaupt nicht, wie ich antworten soll. Also je nachdem, wie alt die Kinder sind, finde ich es auch echt schön, sie in die eigene Welt einzuladen und ihnen zu erzählen, was wir so erlebt haben und wie es uns ergangen ist. Das heißt nicht unbedingt, dass es unsere Kinder immer interessiert. Es wäre schon spannend, nur Sachen zu erzählen, wo sie irgendwie andocken können oder sich was vorstellen können. Und natürlich auch nicht so lang, nur halt so lang, wie die Kinder zuhören können. Aber ich erlebe das auch als sehr verbindend, wenn ich von mir erzähle. Und was Kinder besonders lieben, ist, wenn wir, oh, das ist sowieso, also auch großartig, wenn wir von unserer Vergangenheit erzählen, als wir noch Kind waren, was wir da gemacht haben. Meine Kinder hören total gerne 1000-mal die Geschichte, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Oder wie ich früher im Wald kleine Fische im Bach gefangen habe. Oder wie das war, als ich in Tunesien war und zur Schule gegangen bin dort. Oder was habe ich noch für, es gibt so eine Handvoll Geschichten, die sie immer und immer wieder hören möchten. Und jedes Mal, wenn ich das erzähle, dann sind sie mucksmäuschenstill und die kennen die Geschichten in- und auswendig und trotzdem hören sie sich jedes Mal wieder an. Und ich merke jedes Mal, wie so eine Wärme sich zwischen uns ausbreitet und wir wirklich miteinander verbunden sind. Also so Kindheitsgeschichten aus unserer Kindheit, unserer Vergangenheit, finden sie großartig. Und ich glaube, das trifft auf alle Kinder zu. Also ich habe meine Oma auch gerne Geschichten erzählen hören. Und ganz spannend, die Geschichten, die meine Oma mir erzählt hat und auch meine Mutter mir erzählt haben und mein Papa, die habe ich behalten. Und die sind Teil, als sie jetzt gestorben sind und wir mit der Trauerbegleiterin gesprochen haben, was das so für Menschen waren, die da gestorben sind, da sind all diese Geschichten wieder hochgekommen. Also die sind wirklich tief in mir eingesunken. Wir können unseren Kindern Geschichten von uns erzählen, an die sie sich auch noch Jahrzehnte später erinnern. Das schafft sogar jetzt, wo meine Eltern schon gestorben sind, eine ganz innige Verbundenheit, die ich fühle mit meinen Eltern. Ja, dann Körperkontakt. Und damit meine ich nicht nur das Kuscheln, also auch Kuscheln, je nachdem, was unsere Kinder gerne mögen. Berührung schafft Verbindung. Ich bin jetzt nicht so der Berührungstyp. Kuscheln und so, da bin ich ganz verhalten. Aber Rangeln mit meinem Sohn, Rangeln und Kissenschlachten machen und toben und kämpfen und uns gegenseitig über den Boden kugeln und ja, so, das voll toll. da kommen wir immer in Verbindung. Selbst wenn er einen Wutanfall hat oder ich wütend bin, dieses, wenn da Energie raus will, Körperkontakt, wir sind sofort miteinander verbunden, wenn wir das tun. Ich ihn festhalte und er sich versucht, aus meinem Griff zu entwinden, solange das nicht angsteinflößend ist, sondern immer noch klar ist, jederzeit kann Nein gesagt werden. Es ist wie ein Spiel, es ist mehr als ein Spiel. Ne? Manchmal ist es auch ganz ernst. Auch da, mein Ziel ist nicht, in Verbindung zu kommen, sondern mit der anderen, mit meinem Kind etwas zu tun, was uns beiden gut tut, aber halt über Körperkontakt. Über den Kopf streichen. Haare bürsten, habt ihr Töchter? Haare bürsten, Haare flechten, Frisuren machen, das schafft auch Verbindung. Na, wenn wir neue Frisuren ausprobieren oder ich die Haare kämme, so überhaupt so dieses ganze Haare, Körperpflege, das ist alles Berührung. Ich glaube, dass das sehr verbindungsschaffend sein kann. Dann habe ich hier auf meinem Zettel noch stehen, über Meinungen diskutieren. Wenn die Kids ein bisschen älter sind und sie anfangen, eigene Werte auszubilden, also so ab 8, meine Erfahrung ist jetzt von 8 bis 14 zumindest, haben alle drei Kinder eine sehr klare Vorstellung davon, was richtig ist und was falsch ist, was man tut und was man nicht tut, was gerecht ist und was ungerecht ist. Und ich erlebe es als sehr verbindend, wenn ich mit einem Kind alleine über seine Sicht auf die Welt sprechen kann. Also meine Älteste ist sehr klimathemenaffin, möchte gerne mit mir über das Klima sprechen. Meine Jüngste möchte gerne über Tiere sprechen. Mein Sohn über auch Sport und Sportler, aber auch über Freundschaften und auch über, habe ich bestimmt schon mal erzählt, auch über das, was er in Büchern liest oder in Videospielen sieht oder so. Und diese Fragen, und wie findest du das? Was hältst du davon? Wie siehst du das als 10-Jähriger, 12-Jähriger, 14-Jährige? Wie findest du das? Also die GfK sagt zwar, ne, lass uns nicht so sehr in den Gedanken und in den Urteilen verweilen, aber ich finde es gerade total spannend, mit meinen Kindern auch mal ihre Meinung zu hören und was sie gut finden und was sie schlecht finden, was sie gerecht finden, was sie ungerecht finden und dann auch zu sagen, hey, da bin ich anderer Meinung, magst du meine Meinung hören? Ich erlebe das als, solange die wenig in Streit geraten, weil es um ein Überzeugen, also es sind die Gespräche, die ich meine, sind nicht die, wo wir einander von einer Haltung überzeugen wollen, sondern wo wir uns wirklich über Meinungen austauschen und versuchen, es nachzuvollziehen, zu ergründen, uns Argumente anhören, die Welt erforschen, die Welt der Werte erforschen. Das finde ich sehr verbindend. Ja, und dann noch zwei Sachen auf meiner Liste. Das eine, das macht meine Tochter viel mit mir. Sie versteckt so blaue Zettel, die ich dann finde. Und da stehen immer nette Sachen drauf. Sowas wie, du bist die beste Mama der Welt oder ich hab dich lieb oder das schaffst du. Also so bestärkende Sätze oder einfach nur, heute gewinnst du einen Pokal und dann hat sie einen Pokal auf den Zettel gemalt und diese Zettel liegen manchmal in meinem Schuh, unter meinem Kissen, in meinem Buch, kleben an meinem Bildschirm, unter meiner Maus. Neulich habe ich geguckt, warum meine Computermaus nicht funktioniert. Das ist so eine mit Lichtsensor und irgendwann habe ich sie umgedreht und da klebt ein Zettel. Deswegen hat die Maus nicht funktioniert. Es ist so unaufgeforderte Kleinigkeiten, die von Herzen kommen, mit denen keiner rechnet. Ich weiß schon, dass sie das mit den Zetteln macht, aber über jeden Einzelnen freue ich mich. Die hängen jetzt auch wild hier. Hier hängt einer vor mir, da steht in so ganz schöner Schrift Motivation drauf, weil ich manchmal sage, ich habe Schwierigkeiten, mich zu motivieren. Hat sie einen Zettel gemacht, Motivation. Und das können wir natürlich auch mit den Kindern machen. Ne? Es müssen nicht immer Süßigkeiten sein. Es kann auch mal hier ein Zettel sein oder ein ausgeschnittenes rotes Herz oder ein Stern. Ich habe meiner jüngsten Tochter mal eine ganze Zeit lang so kleine Sterne mit Smileys drauf irgendwo hingelegt oder auch in die Brotbox. Es ist total schön, den Kids irgendwie einen kleine Botschaft, einen kleinen Brief, einen kleinen Zettel in die Brotbox zu tun, wenn sie in die Schule gehen. Oder ins Portemonnaie. Irgendwie so, wo, ne? Da entstehen kleine Momente der Verbundenheit und wenn wir das häufiger machen, dann ergibt sich daraus auch eine gemeinsame Erinnerung. Also ich werde meine Tochter immer mit diesen blauen Zetteln in Verbindung bringen. Sie nennt die Bläulinge. Also Bläulinge sind fast schon Ritual. Genau. Aber es geht darum, dass es nichts Selbstverständliches ist und immer noch überraschend ist und ein Lächeln auf die Lippen zaubert und denjenigen für einen Moment an sich denken lässt. Ich habe einer Freundin mal ein Geburtstagsgeschenk geschenkt. Ich habe ihr ein Blumenabo geschenkt und habe ihr die Gärtnerei gebeten, einmal in der Woche einen Mini-Strauß Blumen bereitzustellen. Also zu liefern oder abzuholen, aber es gab immer so ein paar Blümchen, 8 Wochen lang. Und das hat auch Verbindung geschaffen. Das können wir mit unseren Kindern auch machen. Wir können ihnen eine kleine Blume oder eine Muschel irgendwo hinlegen und darunter einen Zettel legen. Hey, ich habe an dich gedacht. Irgendwie sowas. Ich glaube, dass es die Herzen erwärmt und viel Verbindung fördern kann. Ja, und auch passend dazu, das Letzte, habe ich unter dem Titel Das Unerwartete tun stehen. Und damit meine ich spontan sein, sich einlassen auf eine Idee des Kindes, ohne groß drüber nachzudenken, obwohl das Kind eigentlich damit rechnet, dass wir Nein sagen. Also meine Tochter zum Beispiel, die dann sagt, Mama, können wir zu Decathlon fahren? Ich möchte gerne nochmal Rollschuh fahren. Und normalerweise würde ich Nein sagen. Ich fahre doch nicht nur wegen, bei Decathlon kann man Rollschuh kaufen und da kann man die anprobieren, da kann man so 3 Meter nach rechts und 3 Meter nach links rollern. Und extra dafür in die nächste Stadt zu fahren, zu Decathlon, das zu machen, für die halbe Stunde dann da hin und her gurken. Ja, aber es gab eine Zeit, da, erstens hatte ich hatte ein bisschen Puffer und Zeit, aber vor allen Dingen hatte ich den Eindruck, dass die Verbindung zwischen mir und meiner Tochter gerade nicht so super ist. Wir streiten gerade viel und sind oft launisch miteinander. Und als sie dann sagte, Mama, können wir zu Decathlon fahren, Rollschuh fahren, habe ich sie angeguckt und gesagt, ja. Und da ist sie aus allen Wolken gefallen. Da hat sie überhaupt nicht mit gerechnet und hat dann schon fast zurückgerudert und dann gesagt, ja, aber nur, wenn das auch für dich passt und ich weiß, du willst es ja eigentlich nicht. Hey, wir fahren jetzt einfach dahin und du kannst da Rollschuh fahren. Und also diese Dankbarkeit und die Freude und das in ihren Augen zu sehen. Und ich habe mich so gefreut mit ihr, wie sie da hin und her gerollert ist und mir alles gezeigt hat. Und wir waren ja eine halbe Stunde da. Das war so ein Moment, wo ich dachte, da habe ich etwas Unerwartetes gemacht. Und dieses Unerwartete hat Glücksgefühle bei ihr ausgelöst. Oder mein Sohn, der vor 2 Wochen ankam und sagte, Mama, ich will Fahrrad fahren. Und ich sage, ja, mach ruhig. Kommst du mit? Ja, echt jetzt? Also immer dann, wenn die Kinder sagen, echt jetzt, das machst du mit mir? Ehrlich? Machen wir das zusammen? Ich glaube, das ist großartig. Also ich erlebe das immer als sehr großartig für uns. Aber auch so Spiele wie, Mama, können wir einen Kopfkissenbezug nähen? Auch da, also immer die Momente, wo unsere Kinder eigentlich mit einem Nein rechnen, weil sie das von uns kennen, dass wir zu viel zu tun haben, gerade keine Zeit haben oder keine Lust oder müde sind oder erschöpft sind oder das nicht in den Plan reinpasst. Ne? Ja, ganz oft bei mir ist das so. Und dann kommen die mit irgendwelchen Ideen, die jetzt gerade überhaupt nicht reinpassen und die, ja, und dann einfach zu sagen, ja, mache ich. Das ist schön. Das ist schön. Und Schönes hat Vorrang, sagt mein Kollege Hergensasse immer. Schönes hat Vorrang. So, ich fasse nochmal zusammen. So, die 10 globalen Punkte. Ich hoffe, ich kriege das in der richtigen Reihenfolge hin. Ich habe gesagt, Spielen führt zu Verbindung. In die Fantasiewelt oder in magische Welten eintauchen und auch Rollenspiele spielen führt zu Verbindung. Zeit miteinander verbringen. Nicht nur miteinander in Interaktion, sondern auch nebeneinander her, kann sehr verbindend sein. Teilhabe, Teilnahme an dem, was das Kind mit einem machen möchte, wenn das Kind uns in seine Welt einlädt und das Kind die Führung übernehmen lassen und sich führen lassen. Das Kind einbeziehen und von mir selbst erzählen. Und auch zuhören und dem Kind uneingeschränkte Aufmerksamkeit schenken. Also dieses, ich erzähle, du hörst mir zu und du erzählst, ich höre dir zu. Körperkontakt, miteinander reden, Meinungen austauschen, ein echtes Interesse an den Werten der anderen Person haben, ohne vom Standpunkt überzeugt zu werden oder überzeugen zu wollen. Kleinigkeiten, unaufgefordert, überraschend, im Alltag immer mal wieder hier und da, solange es von Herzen kommt. Und das Unerwartete tun. Spontan sein, auch mal Ja sagen, obwohl das Kind eigentlich mit Nein rechnet. Das sind so die 10 Punkte, ganz global, die aus meiner Sicht total gut dazu geeignet sind, mit einem Kind in Verbindung zu kommen. Und wenn ich jetzt hier in diesem Klarheitsworkshop Medien meinen Teilnehmenden als Aufgabe mitgebe, das ist diese Woche der Fall, geh mit deinem Kind in Verbindung, dann gibt es jetzt 10 Möglichkeiten, wie man im Alltag mit dem Kind in Verbindung kommen kann. Und ich bin sicher, auch wenn das Kind spät aus der Schule kommt und dann früh ins Bett muss, auch wenn wir nachmittags noch irgendwie Haushalt und so weiter um die Ohren haben, irgendetwas von diesen Dingen kannst auch du tun, um mit dem Kind in Verbindung zu kommen. Und wenn wir das mixen und immer wieder einstreuen und da das im Blick haben, ja, den Fokus darauf haben, in Verbindung zu kommen und diese Möglichkeiten zu sehen, dann bin ich sehr sicher, dass auch das Thema Medien ohne Kampf besprochen werden kann. Auch wenn es sonst ein eher spannungsgeladenes Thema sein könnte. Ja, und ich habe versprochen im Titel, ich habe nicht nur 10 Ideen, wie wir in Verbindung kommen können, ganz allgemein, sondern ich habe auch noch 11 Punkte, die ich erzählen möchte, wie wir das hier zu Hause machen oder die ich aus unserer Vergangenheit kenne. Und ich rede jetzt nicht lange drumherum, sondern ich liste sie einfach mal auf, was wir so miteinander machen. Also, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit zusammen Sport machen. Mein Sohn ist ein Sportler und im Moment, und auch meine Tochter, eigentlich im Moment sind wir alle irgendwie sehr sportlich unterwegs, zusammen Eislaufen gehen, zusammen Rollschuh fahren, zusammen Fahrrad fahren, schwimmen gehen, Badminton spielen, Tischtennis spielen, Seilchen springen, Fitnessübungen, Yoga. Wir können so viel Sport mit unseren Kindern machen und Sport funktioniert bei uns gerade total super, weil das gerade auch zu meinen eigenen Zielen passt, mehr Sport zu treiben. Und wir pushen uns gerade gegenseitig. Das ist voll toll. Dann habe ich eben schon erzählt, Kicker, Matschküche und Co. Viel von dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist dieses, jedes Kind hat so sein Lieblingsspiel, einfach das Lieblingsspiel spielen. Und das ist todlangweilig und ich verliere auch beim Kicker grundsätzlich 10-1 irgendwie. Und trotzdem spiele ich es immer mit. Kekse und Kuchen backen für meine Jüngste, der absolute Verbindungstraum. Also wenn wir richtig kacke drauf sind miteinander, dann backen wir irgendwas zusammen. Backen geht immer. Die Weihnachtszeit ist eine sehr verbindungsreiche Zeit. Also selten fühle ich mich mit meiner Tochter so verbunden wie zu Weihnachten, weil wir da so unglaublich viele Kekse backen. Also Kekse backen, Kekse ausstechen, Teig matschen, Teig naschen, Zutaten einkaufen gehen zusammen, im Rezeptbuch wühlen, zusammen planen, welche Kekse die Kekse in die Dose tun. Jeder kriegt seine Dose, Geschenktütchen packen, alles, was irgendwie mit Backen und Kekse backen zu tun hat. Super. Neu. Jetzt seit Sommer, was total viel Verbindung schafft, das gehört so in die Kategorie Unerwartetes tun oder auch Rituale. Ich bereite eine Snackbox vor für die Kinder, wenn sie aus der Schule kommen. Die kommen 3:45 mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mittagessen war 12:00, das heißt, die haben Hunger. Und wir haben für den Urlaub uns Snackboxen neu gegönnt, wo man viele verschiedene Sachen reintun kann. Die sind ziemlich groß, da passt so eine doppelte Scheibe Brot rein, da passen Müsli-Riegel und irgendwie so eine Salami oder sowas rein, da passen Käsewürfel rein, ein gekochtes Ei passt rein, ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse. Also da passt wirklich viel Unterschiedliches rein und die Vielfalt macht das lustig. Also jetzt, wo ich hier die Podcast-Folge aufnehme, habe ich eine vorbereitet, das sind Möhren und Weintrauben und gekochtes Ei, ein Müsli-Riegel und belegter Stuten. Ich werde nicht da sein, wenn die nachher nach Hause kommen. Und sie werden nach Hause kommen und auf dem Tisch diese Snackbox vorfinden. Und das ist im Moment ganz toll, weil nicht nur diese Box da steht, sondern normalerweise wir uns dann auch alle zusammen hinsetzen und das entdecken und naschen und gucken, was ist heute drin. Großartig. Funktioniert gerade wunderbar, um einen Ort zu haben, wo wir uns treffen und miteinander ins Gespräch kommen können. Und wo wir uns alle darauf freuen. Meine jüngste Tochter tanzt gerne, das ist jetzt Sport, aber wir kommen in Verbindung, das ist auch relativ neu. Neulich hatte ich die Eingebung, die tanzt gerne und macht ihre eigenen Choreografien. Und ich bin ja überhaupt nicht der Tänzer, aber ich habe mich neben sie gestellt und habe angefangen, die Bewegungen, die sie macht, mitzumachen und habe mir das von ihr zeigen lassen und habe versucht, ihre Choreografie mitzutanzen. Und sie hat unglaublich viel Freude gehabt. Ich habe ganz viel Stolz gesehen und es hat so Spaß gemacht mit ihr, mir von ihr diesen Tanz zeigen zu lassen, den sie gerade neu erfunden hat, und das zu tanzen und mich auf das einzulassen. Also wir haben viel uns angelächelt, wir haben nicht gelacht, das war anstrengend. Wir haben uns angelächelt und ich habe mich sehr verbunden gefühlt und fand das wunderschön, diesen Moment zu haben, mit ihr da zu tanzen. Mit meinem Mittleren Selfies machen. Wann immer wir spazieren gehen, die Momente, wo ich sage, komm, lass uns ein Selfie machen, da ist sofort, wie ein Magnet, ist sofort Verbindung da. Er liebt es, mit mir Selfies zu machen, und manchmal drucken wir die auch aus und machen eine Collage, und dann hat er eine Collage mit Selfies mit mir. Das ist ihm gerade ganz wichtig. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, Fotoalben angucken. Zusammen auf dem Sofa sitzen und Fotoalben angucken. Als die Kinder noch Babys waren, unser Hochzeitsfotoalbum, Fotoalbum, wo ich Kind war, Fotoalbum, wo mein Mann Kind war. Also überhaupt Fotos gucken durch die Fotobox. Wir haben eine Box, wo lauter Fotoabzüge drin sind, die wir nicht in Alben eingeklebt haben. Immer mal wieder diese Box vom Speicher holen und auf dem Wohnzimmerboden ausbreiten und Fotos gucken. Guck mal da, erinnerst du dich noch? Und ach, wann war denn das? Und mit wem warst denn du da? Also Fotoalben angucken. Dann Sockenschlacht, wenn wir wütend sind. Das beste Mittel gegen Wutanfälle oder zum Ausphasen von Wutanfällen oder wenn die Kinder abends total aufgedreht sind. Kissenschlacht ist für ganz kleine Kinder umwerfend, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Kissenschlachten mit 2-3-Jährigen gemacht. Die fallen immer um, wenn sie getroffen werden. Aber Sockenschlachten sind weniger gefährlich, geht weniger bei kaputt. Also mein Magic-Tipp sozusagen an der Stelle. Sockenschlacht. Jeder hat Socken, jeder holt seine Socken aus dem Schrank, jeder hat so einen Korb voll mit Socken und dann kann man sich gegenseitig mit Socken bewerfen, mit so Sockenknäueln. Großartig. Geht ganz viel Energie da drauf und macht höllisch Laune. Und hinterher fehlt immer irgendwas. Dann hat meine Tochter erfunden, Schnitzeljagd durchs Haus, gerade bei schlechtem Wetter, wenn alle undönig sind, gemeinsam Schnitzeljagd machen. Für die Kids ist es cool, miteinander verbunden zu sein, wenn die die Schnitzeljagd vorbereiten und wir Eltern dann die Rätsel lösen. Sehr gern genommenes Spiel. Verkleiden. Ich bin überhaupt nicht karnevalistisch und ich bin auch kein großer Fan von Verkleiden, aber Verkleidung hat immer zur Verbindung geführt. Also miteinander gemeinsam sich verkleiden und sei es nur für ein Foto. Auch wenn ich es nicht immer gern gemacht habe, wenn ich es gemacht habe, waren das immer tolle Momente. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gerne mache. So ein Ding, kann ich nochmal hingucken. Naja, und als letztes, was wir schon ganz früh angefangen haben und was ich wirklich euch und dir auch ans Herz legen möchte, da kommen wir jetzt wieder zurück zur gewaltfreien Kommunikation, das Feiern und Bedauern am Abend. Angefangen haben wir damit, als die Kids klein waren, dass ich gefragt habe, was war heute dein Highlight? Was war heute besonders schön? Also so die Aufmerksamkeit auf das Schöne zu richten und einfach nochmal Revue passieren zu lassen. Und wenn man das mit allen am Tisch macht, beim Abendessen oder auch abends beim Schlafengehen, was war heute? Und wichtig ist auch, dass die Eltern erzählen, was ihr Highlight war. Du wirst erstaunt sein, was da für Sachen kommen. Also ich habe zum Beispiel meinen ganz tollen Tag mit meinem Sohn verbracht und habe gefragt, was war heute dein Highlight? Und ich habe fest damit gerechnet, dass das unsere gemeinsame Aktivität war. Und sein Highlight war aber an dem Tag, dass er einen Brief von einem Freund gekriegt hat, glaube ich. Und an einem anderen Tag war es, dass er einen Schmetterling auf der Hand hatte. Also offen sein, zu hören, was für die Kids Highlights sind. Wir lernen sie so gut dadurch kennen. Wenn sie dann ein bisschen älter sind oder wenn sie affin sind dafür, wenn sie das gut finden, das Feiern mit einem erfüllten Bedürfnis verbinden. Also mein Highlight heute war, mit dem Hund spazieren zu gehen, weil ich die Sonne genossen habe. Ja, ich war in der frischen Luft, das hat mir gut getan. Mein Sohn sagt, sein Highlight heute war das Fahrradfahren, weil er sich da richtig verausgabt hat und er hat es geschafft, seine eigene Zeit zu unterbieten. Es war ihm wichtig. Er hatte Ansporn, Wettkampf mit sich selbst und er will einfach, ja, was für seinen Körper tun und sich bewegen. Das war sein Highlight gestern. Und wenn Sie noch ein bisschen älter sind, dann kann man neben dem Highlight auch das sogenannte Lowlight abfragen, sagen, was ist heute gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Und bei dem nicht so gut gelaufen immer unbedingt das Bedürfnis dazu benennen, dass da im Mangel war, und gemeinsam bedauern. Geht nicht darum zu sagen, aber da hättest du ja das und das und das machen können, auf gar keinen Fall, sondern oh, wie schade. Ja, und nochmal, ja, beim Kind zu sein, wenn es etwas bedauert oder betrauert, was nicht gut funktioniert hat. Und dann gucken, willst du erst bedauern und dann feiern oder erst feiern, dann bedauern. Bei uns hat es sich bewährt, erst zu feiern, dann zu bedauern, weil bei dem Feiern so eine schöne Energie kommt, und mit dieser schönen Energie dann auch zu erzählen, was nicht so gut gelaufen ist, ist viel einfacher für uns, als erst zu bedauern und dann aus dieser Energie, aus dieser alles doof, dann in diese Feierlaune wiederzukommen. Das ist uns immer schwer gefallen. Also für uns ist ganz klar, erst feiern, dann bedauern. Ja, das waren so unsere 10, 11 Dinge, die wir hier als Familie in den letzten Jahren gemacht haben, von denen ich sage, sie haben immer zur Verbindung geführt. Jetzt bist du dran. Nimm dir einen Zettel und einen Stift und mach 2 Dinge. Erstens, schreib auf, was du im Alltag erlebst, was ihr tut, wo ihr euch verbunden fühlt. Sammel einfach mal, woran du dich erinnerst in letzter Zeit, wo du dich mit dem Kind verbunden gefühlt hast, was genau das für ein Moment war, was hast du gemacht? Und dann, 2. Schritt, nimm dir eine Sache vor, die du heute noch machen wirst, um mit deinem Kind in Verbindung zu kommen. Eine Sache. Kann eine Kleinigkeit sein, kann was Großes sein. Mir ist wichtig, dass du sagst, das tue ich heute mal bewusst. Ich plane heute mal einen Moment Verbindung ein. Warum möchte ich, dass du das tust? Weil ich gerne möchte, dass wir Eltern uns wirksam erleben und nicht denken, wir wären irgendwie so, Verbindung entsteht aus dem Nichts. Es ist da oder es ist nicht da, sondern ich möchte, dass wir erleben, dass wir das selbst beeinflussen können. Wir können dafür sorgen, dass wir mit unseren Kindern in Verbindung kommen. Das ist planbar. Und ich hätte gern, dass du das ausprobierst und dir eine Sache vornimmst, um heute mit deinem Kind in Verbindung zu kommen. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest und diese Podcast-Folge hier heute für dich hilfreich war, dann bitte ich dich, mir eine Sternebewertung dazulassen, da, wo du diesen Podcast gerade hörst. Denn ich habe gelernt, Podcast, für mich ist der Podcast momentan das beste Mittel, um meine Botschaft in die Welt zu tragen. Und der Podcast wird umso häufiger entdeckt von anderen Menschen, je häufiger er Bewertungen bekommt, gehört wird, Leute bis zum Ende zuhören. Und ich habe ein Rieseninteresse daran, meine Podcast-Folgen auch wirklich gut zu machen. Das heißt, wenn du zufrieden bist, hinterlass mir eine Sternebewertung. Und wenn dir irgendwas nicht gut gefallen hat, dann schreib mir eine E-Mail an info@verenaohn.de und sag mir, was ich aus deiner Sicht noch besser machen kann. Ich danke dir für deine Unterstützung und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.